Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, hast ihm schon lange dein Leben anvertraut. Vielleicht bist du jetzt heute aber auch erst zufällig in diesen Gottesdienst geraten und weißt noch gar nicht so genau, was du mit Christsein oder mit Glauben anfangen möchtest. Heute soll es darum gehen, um deine Geschichte, um unsere gemeinsamen Geschichten. Es geht darum, dass wir etwas zu erzählen haben. Wer an Jesus glaubt, erlebt etwas mit Jesus und hat etwas zu erzählen. Gott schreibt unsere Geschichten und ich glaube, wir müssen neu entdecken, wie relevant unsere Geschichten sind. Also, es soll um deine und meine Geschichte gehen, dass wir unsere Geschichten erzählen. Natürlich gibt es zum einen unsere Bekehrungsgeschichte, wenn wir schon Christen sind. Aber in unserem Christsein gibt es ja ständig neue Geschichten. Wir sind an verschiedenen Punkten, uns passieren Geschichten und wir erleben welche. Gestern zum Beispiel. In Hamburg gibt es immer Ende März 2 ausgezeichnete Wochen, Hamburg räumt auf. Und es hat nun schon eine Tradition, dass wir daraus Barmbek räumt aufmachen und gegenüber am Park hier an einem Samstag 2 Stunden Aufräumarbeit verantworten als Christusgemeinde Barmbek-Nord. Gestern Morgen habe ich noch dafür gebetet, dass Gott diese Situation einfach lenkt und die Begegnung mit den Menschen lenkt. Anfangs sah es so aus, als wenn das alles sehr überschaubar sein würde. Da waren auch noch nicht so viele Leute unterwegs und ich habe mich innerlich einfach darauf eingestellt, fröhlich den Park zu säubern von vor allen Dingen Zigarettenkippen und Flachmännern oder auch allen möglichen anderen Müll. Aber dann war es eben erstaunlich, wen Gott da so alles vorbeigeschickt hat. Und ich denke, darum geht es ja auch in unserem Leben, dass wir wachsam sind für Begegnungen. Und so kann ich nur einladen, dass wir in jeden Tag so gehen, aber auch wenn wir bestimmte Dinge unternehmen, dass wir einfach wachsam für Begegnungen sind. Ich konnte so vielen Menschen von Gottes Liebe erzählen, obwohl ich ja eigentlich nur aufräumen wollte. Ich habe Eltern, Familien getroffen, Bekannte und Unbekannte und habe erlebt, dass ich mit ganz neuen Menschen in Kontakt gekommen habe, die wirklich Interesse hatten, also denen ich nicht irgendeinen Flyer aufdrängen musste, sondern die förmlich danach gefragt haben, die interessiert waren an unseren Angeboten, die das irgendwie klasse fanden, dass Christen unterwegs sind und hier was für den Stadtteil tun. Ich bin auch auf Leute getroffen, die ich schon irgendwie vom Sehen kannte, vielleicht nicht namentlich. Und dann musste ich erst mal rattern, woher, wann habe ich eigentlich mit denen mal gesprochen. Und das war total interessant. Und wenn man da so Müll sammelt und auch um die Bänke Müll sammelt, wo Leute sitzen, dann schlägt einem manchmal auch so eine Bewunderung entgegen, dass die Leute sagen, oh, das finden sie ja irgendwie toll, dass man das macht. Und das ist doch eigentlich super, dass man so angesprochen wird. Nun könnte man einfach freundlich lächeln und weitersammeln. Aber es ist ja die Vorlage, dass wir etwas davon erzählen, warum wir das tun, wenn wir nach unserer Motivation förmlich gefragt werden. Und als ich dann so erklärte, dass wir Christen glauben, dass Gott uns so viel vergibt und in diesem Sinne ja unseren Lebensmüll sammelt, dass es dann eigentlich eine große Freude ist, wenn man dann auch mal real in seiner Umgebung Müll sammeln kann. Und es waren viele Leute wirklich überrascht, aber dann auch wirklich berührt, dass sie das so gehört haben, dass mein vielleicht freundliches Tun plötzlich einen größeren Zusammenhang bekommen hat und ich auf etwas verweisen konnte, auf eine Motivation und letztlich auf meinen Gott, für den ich lebe. Und das finde ich so schön, wenn wir in Situationen geraten oder solche Situationen auch ergreifen können, ganz bewusst, dass wir gefragt werden. Und was mich dann auch richtig gefreut hat, dass ein älterer Mann vorbeikam, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. Ich erfuhr dann auch, er ist ein bisschen weggezogen aus Barmbek, aber kommt hier ab und an mal her. Und das ist einer, den ich beim Straßengebet, was unsere Gemeinde ja seit Herbst 2011 anbietet, immer mal wieder, einmal im Monat, hier am Park, den ich seit 2012 im Herbst kenne. Und ich habe ihn gefragt, wie alt ist denn jetzt eigentlich dein Enkel? Und dann meinte er, ja, schon 6,5 und der wird im Sommer eingeschult. Und dann habe ich selber gestaunt, denn als ich ihn erstmals traf und einfach fragte, darf ich für sie beten? Und er völlig erstaunt war, was ich da anbiete und was ich will. Aber dann ganz berührt war, als er hörte, dass wir Christen für Anliegen beten, meinte er, also nächste Woche soll mein Enkel geboren werden. Und ja, das ist ja immer nicht alles selbstverständlich, dass das so klappt. Dann bet doch ruhig für die Geburt meines Enkelkindes. Und das ist jetzt also schon 6,5 Jahre her und der wächst und gedeiht. Und dieser Mann war so dankbar, dass ich da auf offener Straße, unbekannterweise, mit ihm für sein Anliegen damals gebetet hatte, dass er mich dann später aufsuchte, um mir unbedingt, um zu gucken, wann sind die da wieder mit dem Straßengebet, damit er mir das Handyfoto von seinem Enkelkind zeigen konnte. Und inzwischen sind wir sowas wie alte Bekannte. Er war dann auch mal hier im Gottesdienst, er war öfter mal im Stadtpark im Gottesdienst, guckt immer mal wieder auf unsere Homepage. Und das Gespräch war irgendwie so intensiv, dass wir auch darüber geredet haben, über Alpha-Kurs und ob das für ihn relevant ist. Und er meinte, ja, also vielleicht achtet er doch mal drauf, wenn wir den nächsten Kurs haben. Also es war ein ganz freundliches Gespräch, aber dann hat Gott das noch getoppt. Denn dann kam eine andere Frau vorbei, die ich gar nicht kannte und vermutlich wäre mit ihr ja gar nicht ins Gespräch gekommen. Aber offensichtlich war das seine Nachbarin und meinte, na, wie geht's so? Und dann meinte sie, ach, mir geht's ganz gut, aber meinem Freund richtig schlecht. Und dann hat sie erzählt, dass er Leberkrebs hat und die Ärzte keine Möglichkeit finden, da noch irgendwie zu helfen. Und dann meinte er, weißt du was, da bist du hier, direkt an der richtigen Adresse. Und hat sozusagen auf mich verwiesen, dass ich ja für Leute bete. Und ich fand das irgendwie so genial, also wie er dann sozusagen seine Nachbarin ins Boot geholt hat. Dann standen wir da zu dritt und dann haben wir uns erstmal bekannt gemacht. Und dann durfte ich wieder ein Stück meines Erlebens aus diesem Jahr weitergeben. Durfte sagen, dass ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der heilt, der Menschen liebt, das Gebet eine Veränderung bringt. Und dass mein Mann und ich gerade dieses Jahr erlebt haben, dass bei ihm auf der Arbeit eine Kollegin eine tragische Geschichte hat, dass ihre Tochter, die gerade erst ein Enkelkind geboren hat, plötzlich einen Hirntumor hat. Und tatsächlich, die Hamburger Ärzte sagen, das ist nicht operabel. Also eine echte Tragödie. Und wir haben dann, seitdem beten wir jeden Morgen, seit wir das gehört haben. Und in den laufenden Wochen gab es dann eine Veränderung, dass plötzlich doch eine Methode, eine OP in den Raum gestellt wurde und Ärzte denken, dass es doch eine Möglichkeit gibt zu operieren. Also wir wissen noch nicht, wie diese Geschichte ausgeht, aber ich konnte einfach so sagen, wir beten gerade selber für eine menschlich gesehen aussichtslose Situation und die war ganz hoffnungslos und jetzt ist zumindest medizinisch eine Hoffnung da. Wir glauben, dass Gebet etwas bewirkt und auch da können wir ja einfach beten, dass Gott diesem Mann begegnet, ganz persönlich, dass er getröstet ist und Frieden hat, aber dass Gott auch eine Möglichkeit schafft, sei es medizinisch oder übernatürlich. Und dann wollte die Frau gerne Gebet in Anspruch nehmen und wir haben dann da einfach im Park, mitten in der Öffentlichkeit, der Mann, den ich seit 2012 kenne, mit seiner Nachbarin und ich zusammen beten dürfen. Und das war nur eine von tollen Geschichten, die ich gestern erlebt habe. Und ich finde, das macht doch Mut. Also gestern da im Park Müll zu sammeln, ich meine, bei dem genialen Wetter, erstmals mit dem kurzärmlichen Barmbek Nord Poloshirt, Christusgemeinde Barmbek Nord war sowieso ein Highlight und hätte an sich schon eine Wirkung gehabt. Menschen sehen, dass Leute, die irgendwie zu Christus gehören, wenn sie zur Christusgemeinde gehören, etwas tun. Aber sozusagen, Gott hat daraus noch viel, viel mehr gemacht. Begegnungen, die ich gar nicht hätte lenken können, die hätte ich gar nicht initiieren können. Ich habe Gott nur meine Zeit zur Verfügung gestellt und Gott hat etwas gewirkt. Und wenn ihr euch an diese Geschichte erinnert, dann betet doch für diesen Kai einfach mit. Und für seine Freundin, die für ihn Gebet in Anspruch genommen hat und auch für den alten Bekannten, aus der uns ja als Christusgemeinde schon ein bisschen besser kennt. Was wäre das zu Gottes Ehre, wenn dort ein Wunder geschieht? Also ich bin dankbar, da gestern unterwegs gewesen zu sein. Ich glaube, dass sich Menschen für Geschichten interessieren. Und manchmal können wir vielleicht erzählen, wie wir zum Glauben kamen, weil es passt. Und manchmal können wir nur einen Akzent weitergeben, etwas, was wir im Glauben erleben, wofür wir Glauben haben, wo wir Mut machen und Hoffnung sehen können. Ich glaube, dass deine Lebensgeschichte, deine Glaubensgeschichte und deine einzelnen Ausschnitte deiner Glaubensgeschichte total relevant sind für dein Umfeld. Gott kann das lenken. dass deine Geschichten genau richtig platziert werden, dass sie bei den richtigen Menschen, die er schon vorbereitet hat, etwas bewegen. Und vielleicht werden wir nicht immer die Ergebnisse sehen, so wie Detlef uns erzählt hat, dass Erwin und Rita jetzt auch gar nicht wirklich Anteil nehmen können an Detlefs Geschichte. Aber in der Ewigkeit werden wir uns doch alle wieder treffen. Und dann werden wir uns erzählen und erstaunt sein, wie Gott Geschichten weitergeschrieben hat. Manchmal waren wir vielleicht nur ein ganz kleiner Akzent. Manchmal vielleicht sogar ein entscheidender Akzent für später. Manchmal durften wir Wegbegleiter sein. Das ist sehr unterschiedlich, aber traut doch Gott in eurem Leben zu, eure Geschichten zu benutzen. Es geht darum, selber etwas zu erleben, dann zu sehen, zu säen und auch hinzuhören. Und ich glaube, Menschen, die etwas sehen und hören, die werden ermutigt, selbst etwas zu erleben, sich Gott auf die Fährte zu begeben. In der Bibel heißt es, Paulus schreibt es im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3, dass wir ein Brief sind, der gelesen wird. Na gut, heutzutage schreibt man nicht mehr Briefe, aber das ist eigentlich total klasse, diese Vorstellung. Wir sind wie so ein aufgeschlagenes Buch oder vielleicht müsste man eher sagen, wie so eine Sendung, die über den Fernsehen kommt, die man im Internet gucken kann. Unser Leben ist ein Ausweis. Wir können etwas erzählen von unserem Leben, was Gott tut. Und es ist eine Ehre, dass wir so ein Brief Christi sein dürfen. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen. Es ist ganz spannend, wenn man mal Apostelgeschichte 3 und 4 im Zusammenhang liest. Das machen wir heute nicht, aber ihr könnt euch ja irgendwann heute mal in die Sonne setzen oder wann anders demnächst und diese zwei Kapitel am Stück lesen. Da sind nämlich auch Petrus und Johannes, zwei Freunde von Jesus, unterwegs. Eigentlich haben sie ein Ziel, sie wollen sozusagen in Gottesdienst gehen, in den Tempel und haben so ihren Plan. Aber unterwegs treffen sie auf einen Mann und der braucht Heilung und sie beten für ihn und der Mann erlebt Heilung. Und das setzt dann so viel Reaktion in Gang. Das hat Auswirkungen und diese Auswirkungen lesen wir dann eben in Kapitel 4 weiter. Und wenn wir in den Text hineingehen, lesen wir, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes, wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gern geben. Dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Jesus ist der Stein, von dem in der Heiligen Schrift gesprochen wird. Ihr Bauleute habt ihn als unbrauchbar weggeworfen. Nun aber ist er zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Nun gibt es natürlich kurzzeitige Rettungen verschiedenster Art. Aber wenn wir langfristig denken, wenn wir darüber nachdenken, dass wir uns weder ins Leben rufen können, noch dass wir einen Atemzug unser Leben verlängern können, dann merken wir, dass wir da eine Rettung brauchen, die wir menschlich von nirgendswoher bekommen können. Jesus Christus, in seinem Namen liegt tiefe, umfassende und langfristige Rettung und nur in seinem Namen. Wir können menschlich viel bewegen, aber es gibt Themen, wenn es um die Ewigkeit geht, da stehen wir mit leeren Händen da als Menschen. Wir sehen, wie natürlich, wie selbstverständlich, wie unerschrocken diese zwei Männer von dem erzählen, was sie glauben, was sie erlebt haben. Und selbst dieser Gelähmte springt ja rum und ist begeistert, dass viele, weil sie ihn erleben und seine Geschichte erleben, Gott loben und preisen. Gottes Liebe zieht Kreise. Das ist so. Und wir sehen dann in dieser Geschichte, dass die Führer des Volkes total verunsichert sind. Was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Ziehen sie sich zur Besprechung zusammen, dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir gar nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat sich bereits in ganz Jerusalem herumgesprochen. Damit sich ihre Botschaft unter dem Volk aber nicht noch weiter ausbreitet, sollten wir ihnen strengstens verbieten, jemals wieder zu predigen und sich dabei auf diesen Jesus zu berufen. Nachdem sie die Apostel wieder in den Sitzungssaal gerufen hatten, verboten sie ihnen nachdrücklich, noch einmal als Lehrer aufzutreten und in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Und damals gab es keine Religionsfreiheit. Aber Petrus und Johannes antworteten nur: Urteilt selbst. Ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Und dann kommt dieser wunderbare Vers, und den wünsche ich mir so, dass wir uns den merken. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Ich kann unmöglich verschweigen, was ich gesehen und gehört habe. Kannst du verschweigen, was du gesehen und gehört hast? Und vielleicht sind wir da an einem wichtigen Punkt. Haben wir denn etwas im Glauben erlebt? Oder sind wir nur religiös? Oder haben wir eine Beziehung zum lebendigen Gott? Dann haben wir auch was zu erzählen. Und ich glaube, wir haben so eine große Vergesslichkeit, ganz egal wie alt wir sind, dass wir immer wieder vergessen, was Gott eigentlich schon in unserem Leben gewirkt hat. Aber wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, darüber zu erzählen, es festzuteilen, es zu teilen, dann wird daraus ein ganz großer Schatz. Und dann wächst daraus auch eine Stärke, eine Begeisterung. Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können es nicht verschweigen. Die Freunde von Jesus, die konnten einfach nicht anders. Und da, wo Gottes Reich angebrochen ist, und Jesus sagt ja, mit ihm ist Gottes Reich angebrochen, da verlieren Krankheit, Leid und Tod die tiefe, zerstörende Wirkung. Dafür ist Jesus gestorben. Und da leuchtet die Schönheit des Lebens auf, dort, wo Gottes Reich lebt. Dort, wo Menschen sind, die an Jesus glauben. Da leuchtet im Leben dieser Menschen, in eurem Leben, die Schönheit Gottes auf. Da kommt ein Stück Himmel auf die Menschen zu, die mit euch zu tun haben. Da kommt Freude auf. Da wird Alltägliches plötzlich veredelt, weil Gott dabei ist. Mitten im Alltag. Und Gottes Spuren werden vielfältig sichtbar werden. In eurem Wirken, in eurem Reden, in eurem Nachfragen, in eurem Tun. Und jeder von uns hat seine Geschichte. Wie bist du mal zum Glauben gekommen? Was war das für ein Prozess und was hat dir dabei geholfen? Was hat dich in diese Richtung gebracht? Und was hast du in letzter Zeit mit Gott erlebt oder schon Jahre zurückliegend? Erinnerst du dich? Ich möchte dich ermutigen, es ist relevant. Pack das aus. Lass das eine Schatzkiste sein, aus der du heute und morgen und übermorgen schon etwas weitergeben kannst, wenn Gott dir Gelegenheiten schenkt. Ich hatte keine spektakuläre Geschichte, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie Detlef es hat. Aber Geschichten haben eine ganz große Rolle gespielt in meinem Leben. Der Glaube meiner Großeltern und auch meiner behinderten Tante hat mich tief geprägt. Das waren Glaubensgeschichten, die eine echte Relevanz hatten. Das waren ganz bodenständige Geschichten. Das war ein bewährter Glaube, den ich da erlebt habe. Ein robuster, ein ausgesöhnter Glaube. Ein tiefer und froher persönlicher Glaube. Da ging es nicht drum, sie glaubten, weil etwa alles glatt ging in ihrem Leben. Und es ging auch nicht darum, dass sie glaubten, damit bloß alles glatt geht in ihrem Leben. Nein, es war ein bodenständiger Glaube. Da passte das ganze Leben mit Höhen und Tiefen hinein. Es war kein Glaube aus egoistischen Motiven, sondern in dem Sinne eher ein unbedingter, ein absichtsloser Glaube, der nicht am Wunder hängt, sondern an dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Ganz egal, ob Wunder geschehen oder nicht und vielleicht liegt es gerade in dieser Absichtslosigkeit, dass dieser Glaube an der Liebe zu diesem Gott hängt, dass man dann doch so viele Wunder erlebt. Gott nahe zu sein ist mein Glück, steht in der Bibel. Solche Vorbilder habe ich erlebt und das hat mir es leicht gemacht, dann irgendwann als Teenager eine ganz bewusste persönliche Entscheidung für diesen Gott und diesen Glauben, der auch in allen Tiefen trägt, zu treffen. Wem willst du das leicht machen? Wem willst du es leicht machen, an Jesus zu glauben? weil er bei dir einen Vorgeschmack von etwas Gutem sieht, weil er ein Interesse aufkommt. Willst du es anderen leicht machen, erleichtern, an Jesus Christus zu glauben? Familiär, angesichts von Diagnosen, Krankheit und Tod, habe ich gelernt, dass Gott mir nicht schuldig ist in meinem Leben. Er hat schon alles für mich getan. Ich folge diesem Gott nicht, weil ich mir Vorteile verspreche. Ihm nahe zu sein, das ist mein Glück. Ich habe kein Recht auf Unversehrtheit. Und ich finde es so wichtig, dass unser Glaube an dieser Beziehung hängt. Und diese Beziehung zu Gott unser Schatz wird. Denn das ist wirklich Glaube, das ist persönliche Beziehung. Religiosität hängt nur am äußeren Rahmen und wird schnell über Bord geworfen, wenn es nicht so läuft im Leben, wie man sich das erhofft hat. Ich denke, jeder hat etwas aus seinem Berufsleben oder aus seinem Familienleben weiterzugeben. Im Berufsleben steht man doch ständig vor Herausforderungen. Und ist es da nicht toll, wenn wir als Christen bezeugen können, wie sehr unser Glaube uns dabei inspiriert? Was wäre denn mein Beruf, wenn Gott mich nicht inspirieren würde? Was sollte ich denn bitte als Gemeindegründerin tun, wenn ich mal eben Räume aus dem Ärmel schütteln sollte? Wenn Gott mich nicht inspiriert hätte, uns nicht inspiriert hätte, dann wären wir gar nicht an diesem Ort. Kein Mensch von uns wäre auf so eine dritte Etage gekommen. Es geht so vieles menschlich nicht. Wir brauchen das und merken, welche Qualität in unser Leben kommt, weil wir an diesen übernatürlichen Gott glauben. Und so können wir anderen etwas weitergeben und sagen, hey, lass dich auch in deinem Beruf, in den Herausforderungen deines Berufes von Gott inspirieren. Bitte Gott rein in deine Anliegen, in deine Projekte, in dem, was gerade los ist. Und dann können wir sagen, und ich habe das erlebt an bestimmten Punkten in meinen Berufsherausforderungen, wie plötzlich durch Gottes Einwirken Inspiration kam und sich Dinge gefügt haben, die ich niemals mit meiner Weisheit und Klugheit hätte zusammenbringen können. Ich glaube, wir dürfen Herausforderungen als Christen positiv annehmen. Dass sich dann nämlich herausstellt, wovon und wofür wir eigentlich leben, was wirklich zählt. Und andere können von solchen Geschichten profitieren. Ich gehöre zum Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz und da treffen wir uns zweimal im Jahr auf Tagungen. Die weltweite Evangelische Allianz, die wurde vor gut 150 Jahren in England gegründet und es gibt eine große weltweite Evangelische Allianz. Evangelisch steht übrigens hier nicht für eine Konfession, also nicht evangelisch im Gegensatz zu katholisch, sondern Evangelische Allianz bedeutet dem Evangelium verpflichtet. Deutsche Evangelische Allianz wie weltweite Evangelische Allianz ist also überkonfessionell. Und wir kennen das aus Hamburg. Gemeinsam für Hamburg ist sozusagen ein Netzwerk der Evangelischen Allianz, also einem Zusammenschluss, einem Netzwerk von Menschen aus verschiedenen Konfessionen, Denominationen. Und mit diesem Netzwerk sind wir ja auch unterwegs und haben die Messehalle gemietet im November mit 18 anderen Gemeinden aus Hamburg. Hier sieht man dieses Zusammenwirken. Also vor 2 Wochen war ich in Thüringen auf dieser Tagung und da haben wir ein Papier verabschiedet. Das heißt, rede frei und bekenne frei. Die Vereinigung Christ und Jurist hat dieses Papier rausgegeben. Also so um die 70 Seiten wird irgendwann erscheinen. Wen das interessiert, der kann mir dann gerne auch Bescheid sagen. Und dieses Papier dient der Ermutigung, dass wir als Christen unsere Meinung äußern. Und zwar unsere Meinung, die durch unseren christlichen Glauben motiviert ist, geprägt ist. Denn das ist rechtlich viel stärker geschützt, als wenn wir eine Ansicht einfach nur in Privatsache weitergeben, im Sinne als private Meinung. Wir haben als Christen in unserem Land und in Europa allen Grund, offen auszusprechen, wie unser Glaube unsere Meinung inspiriert. Von der Gesetzeslage her ist es so, dass 47 Staaten anerkennen, und das können wir lesen in Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass wir Gedanken-, Gewissens-, Bekenntnis-, Religions- und Meinungsfreiheit haben und dass zur Religionsfreiheit auch die Ausübung der Religion gehört und das sogar in der Öffentlichkeit. Die Glaubensfreiheit und ganz besonders das Sprechen, das freie Sprechen über Jesus Christus und alle Themen mit Glaubensbezug werden durch deutsches und durch europäisches Recht stark und umfassend geschützt. Wir Christen dürfen also wirklich aktiv daran beteiligt sein und mitwirken, dass eine Gesprächskultur über Glauben in unserem Land wächst. Dass es überall ganz natürlich wird, über Glauben zu reden oder auch öffentlich zu beten. Wir können so eine Gesprächskultur fördern und pflegen, zu der ganz selbstverständlich Glaubensfragen gehören. Ein Gebetsangebot zu machen, ist Ausdruck von gelebter Religiosität. Ganz normal, rechtlich geschützt, sogar am Arbeitsplatz. Die Freiheit des religiösen Bekenntnisses wird von der Verfassung im Rang über alle anderen Formen der Meinungsfreiheit gestellt. Also die Bekenntnisfreiheit ist in unserem Land und in Europa besonders privilegiert. Davon träumen andere Länder. Christen in anderen Ländern werden verfolgt und wir genießen hier ein Privileg und ich möchte es einfach so mit euch teilen. Sollte uns das nicht ganz neu inspirieren, dass wir davon Gebrauch machen? Solange in unserem Land Religionsfreiheit so geschützt wird, sollten wir doch sagen, wofür wir überhaupt stehen, was Glaube überhaupt ist. Das wissen doch die meisten Zeitgenossen gar nicht mehr. Wie sollen Richter über irgendwelche Urteile fällen, wenn sie gar nicht mehr wissen, wofür eigentlich unser christlicher Glaube steht, weil es gar keine Menschen mehr gibt, die sich darauf berufen. Der Arbeitsplatz als Ort für Glaubensgespräche muss vielleicht neu entdeckt werden. Also, und versteht mich bitte nicht falsch, ihr sollt die besten Arbeitnehmer sein und die besten Arbeitgeber und nicht in eurer Arbeitszeit, eure Zeit vertun und sollt auf jeden Fall eurem Arbeitgeber dienen. Aber da entwickeln sich ja Kontakte und Gespräche. Es gibt Pausen, ein Vorher, Nachher. Und diese Zeit können wir nutzen. Natürlich nicht kontraproduktiv, dass wir das, was wir glauben, jetzt alles ausbreiten in unserer Arbeitszeit. Das ist natürlich klar. Und ich denke, ihr kennt mich auch gut genug. Ich meine immer, dass es einen ganz sensiblen, einen ganz natürlichen Zugang zu Menschen gibt und dass wir niemandem irgendwas aufdrücken, dass wir nicht peinlich durch die Gegend gehen, weil wir irgendwie Fragen beantworten, die keiner gestellt hat und Dinge sagen, die auch keinen interessieren, sondern ich gehe davon aus, dass ihr relevant seid am Arbeitsplatz, dass euer Leben relevant ist, dass ihr so gute Kollegen seid, dass die Leute sich gerne mit euch unterhalten. Davon gehe ich aus. Gott gibt uns doch Gunst. Und von daher dürfen wir eine Kultur prägen. Und insofern ist es wichtig, gerade weil auch von Rechts wegen der Arbeitsplatz als ein Forum gesehen wird, in dem Menschen verschiedener Herkunft und Überzeugung aufeinandertreffen und gemeinsam arbeiten, gibt es tatsächlich so ein Urteil, was das tatsächlich belegt, dass Bekenntnisfreiheit am Arbeitsplatz bestätigt wurde. Am 15.01.2013 hat auf eine Anfrage der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Wichtigkeit der Bekenntnisfreiheit am Arbeitsplatz bestätigt. Darauf kann man sich berufen. Das Gericht betonte, dass der Wunsch, seinen Glauben zu bekennen, ein Grundrecht sei, weil eine gesunde demokratische Gesellschaft Pluralismus und Mannigfaltigkeit tolerieren und aushalten müsse und auch wegen des Wertes, den die Vermittlung der eigenen Religion an andere für den hat, der die Religion zu einem zentralen Punkt seines Lebens macht. Also das freie Bekenntnis in unserem Leben, aber auch im Arbeitsplatz, ist umfassend geschützt. Und vielleicht müssen wir es wieder ganz neu lernen, Bekenntnissätze zu nutzen, unsere persönliche Ansicht in einen größeren Zusammenhang, in einen Glaubenszusammenhang zu bringen. Und das kann man machen, indem man Bekenntnissätze verwendet, indem man sagt, wir Christen glauben. Oder Menschen, die Jesus Christus folgen, die sehen das so und so. Oder in der Bibel steht. Natürlich kann ich immer einfach so als Regina antworten. Aber ich kann auch sagen, ich bin Christ und deshalb. Oder ich kann sagen, ich kenne viele Christen, die. Und damit stelle ich es einen größeren Zusammenhang. Und dann ist es nicht nur ganz individuell persönlich, so wie in unserer Postmoderne ja jeder so seinen Weg findet, sondern dann zeige ich deutlich, es gibt da einen Strom. Ich stehe da in einem Strom von anderen Menschen. Und wenn Sie mich sehen und sollten Sie an meinem Leben irgendetwas positiv feststellen, dann sollen Sie es in einem größeren Kontext tun. Denn letztlich möchte ich, dass mein Leben Gott ehrt. Aber dafür braucht es dann eben, dass ich meine Meinung tatsächlich in einem Glaubenskontext stelle, in einen größeren Zusammenhang. Und ich glaube, das haben wir weitgehend verlernt. Und ich denke, erst recht nach dieser Schrift, die Juristen zusammengestellt haben mit allen Rechten und allen Paragraphen, eine große Ermutigung, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, in Anspruch nehmen. Also ein bisschen wie gestern im Park, wo ich immer wieder versucht habe, in den Gesprächen auf Gott, auf Jesus, auf die Christen, auf Bibel hinzuweisen. Denn ich habe gar kein Interesse, dass sie nur mein Gesicht kennen und denken, die ist ganz nett. Das wäre mir viel zu wenig. Das bringt sie ja nicht in die Ewigkeit. Also viele Menschen haben gar kein richtiges Gottesbild und dazu können wir ihnen verhelfen. Gott hat sich in Jesus offenbart und es wird sich immer wieder zeigen, wie gesund eigentlich unser Gottesbild ist. Letzte Woche bin ich mit einem Pastor zusammengekommen bei einem Pastorentreffen und er hat erzählt, er ist jetzt so in der Mitte des Lebens und hat erzählt, dass er christlich aufgewachsen war und mit 26 Jahren eine Diagnose bekommen hat, dass Lymphknotenkrebs im Raum stand. Und er meinte, als er so benommen von dieser Diagnose nach Hause gefahren ist, ist ihm so ein Schrecken in die Glieder gefahren, dass er gedacht hat, nun bin ich 20 Jahre Christ und habe noch nicht mal die Bibel durchgelesen. Und es war ein Schrecken, dass er sein Leben noch mal in Ordnung bringen wollte. Also einerseits war das für ihn heilsam und er ist dankbar. Die Diagnose hat sich dann ja nicht bewahrheitet. Aber er hat auch reflektiert, dass es eigentlich ein ungesunder Glaube war, ein angstbesetzter Glaube. Wenn der erste Reflex war, und ich habe noch nicht die Bibel durchgelesen, so als müsste man noch so ein Werk tun, damit Gott einen liebt und in den Himmel bringt, da spielt doch irgendwas Schräges mit rein. Und es ist so wichtig, dass wir heil werden, dass unser Glaube in der Tiefe darin heil wird, dass wir nicht etwas für Gott tun wollen, sondern dass wir zulassen, dass Gott etwas für uns tut. Dass wir die Gottes Liebe aufsaugen mit unserem Leben. Das Glaube bedeutet, dass wir in allererster Linie die Freude Gottes an uns genießen. Du sollst die Freude Gottes an dir genießen. Und diese Beziehung, die Gott mit dir haben will, genießen. Und aus dieser Beziehung werden unweigerlich Reaktionen kommen. Dann können wir unmöglich verschweigen, was Gott getan hat. Gottes Liebe vertrauen, das ist der erste Teil unseres Leitsatzes hier in der Christusgemeinde. Und ich glaube, darum geht es, dass wir Gottes Liebe vertrauen. Und dieses Life on Stage ja soll eigentlich erstmal uns dienen, dass wir neu Gottes Liebe aufsaugen. Gott schreibt seine Geschichte mit dir und er möchte, dass du ganz neu berührt wirst von dieser unendlichen Liebe Gottes zu dir und dass du die Spuren der Liebe Gottes in deinem Leben entdeckst. Und dann ist da wie eine Tür geöffnet, dass es dir auch einen Weg bereiten wird zu anderen Menschen und andere davon profitieren können. Es ist dann etwas Unweigerliches, etwas Natürliches, etwas Selbstverständliches, was wachsen wird. Und wenn wir dann so betend in der Beziehung mit unserem Herrn leben, dann legen wir unseren Tag hin und die Gelegenheiten, die kommen. Und dann werden wir erstaunt sein, was er manchmal für Gelegenheiten und Begegnungen schenken wird, wo dann das platziert ist, was er längst in unser Leben gelegt hat. Gottes Liebe vertrauen, Glauben gemeinsam leben. Hoffnung weitergeben. Ich glaube, wir müssen Gottes Liebe noch so viel tiefer verstehen. Sonst bleibt unser Glaube streng, leer und kalt, statt dass er leidenschaftlich, erfüllt und wärmend ist für andere Menschen. Also wir wollen uns selbst neu begeistern lassen, entzünden lassen an Gottes Liebe. Und ich denke, dass wenn wir eine größere Ahnung davon bekommen, von dem Ausmaß der Liebe Gottes, die er zu dir hat, dann wirst du davon übersprudeln. Also lass dich ermutigen, deine Geschichte, das, was du mit Gott erlebst, die Liebe Gottes in deinem Leben ist relevant für viele Menschen in deinem Umfeld. Du hast mit deiner Geschichte, mit deinem Glauben etwas weiterzugeben, etwas, was Sinn ergibt, etwas, was weit über Naturerfahrung hinausgeht. Etwas, das mehr gibt, als die digitale Welt heute zu bieten kann. Nämlich Heimat, Freundschaft und eine Richtung in Jesus Christus. Ich bete noch für uns. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du als Gott den Himmel verlassen hast und in diese Welt gekommen bist, damit wir deine Geschichte erleben können, indem wir eintauchen in diese Geschichten. Ich danke dir so, dass wir die Bibel haben und deshalb eine klare Vorstellung haben, wer und wie du bist. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, um mit deiner Geschichte einzuladen. Und so stehst du auch heute wieder vor uns und möchtest uns zusprechen. Deine Geschichte ist relevant, willst du zu uns sagen. Du hast uns gerufen und du rufst uns heute wieder in eine Nähe hinein, in eine enge Beziehung zu dir, die große Auswirkungen haben wird. Und so wollen wir dir heute unser Leben neu geben, unsere Lebensgeschichten. Und wir wollen dir zutrauen, dass unser Leben Relevanz bekommt, mehr und mehr. Und dass unser Leben als Christen Relevanz für unsere Gesellschaft bekommt. Wir wollen das sehen. Wir danken dir für deine große Liebe. Wir danken dir, dass du uns Heimat bereitet hast, Beziehung und Freundschaft geschenkt hast. Danke für diese klare Lebensorientierung, die wir haben in dir, Jesus. Eine Hoffnung für heute, für morgen und für die ganze Ewigkeit. Nicht das, was wir vielleicht alles noch von dir bekommen könnten, sondern dir nahe zu sein. Das ist unser Glück. Amen.